Alles, was ich aus dem Munde des Volkes erhielt, habe ich treu wiedergegeben, ohne etwas hinzuzufügen oder hinwegzulassen, ohne es auszuschmücken und ohne in das Dargestellte selbst irgendeine Deutung zu legen.
Der Sagensammler Friedrich Panzer notierte auf seinen Reisen quer durch Bayern so manch kuriose Geschichte. Einige seiner Aufzeichnungen, die er ab 1848 in zwei Bänden unter dem Titel »Bayerische Sagen und Bräuche« veröffentlichte, lassen den Leser schmunzeln, andere den Kopf schütteln. Und wieder andere machen stutzig. Vor allem diese.
Nach allgemeiner Sage ist Pilatus in Hausen geboren. Er zeigte schon als Knabe viele Fähigkeiten und wurde in die Lehre nach Nürnberg gebracht. Von dieser Stadt kam er als Gesandter nach Jerusalem.
Pilatus, ein Franke, geboren in Hausen bei Forchheim? Wie kommt es zu so einer Geschichte? Und was ist wirklich an ihr dran?
Von Forchheim nach Jerusalem. Pontius Pilatus, ein Franke auf dem Richterstuhl. Eine Sendung von Andreas Pehl.
Er erwarb sich so großen Reichtum, dass er bei seinem Geburtsorte Hausen eine Stadt baute, welcher er seinen Namen gab. Als er aber das ungerechte Urteil über den Weltheiland ausgesprochen hatte, versank seine Stadt in den Abgrund.
Eine Pilatusstadt, die am Karfreitag vom Erdboden verschluckt wurde. Ein römischer Statthalter, der Jesus mit fränkischem Zungenschlag zum Tode verurteilt hat. Interessante Vorstellung. In Forchheim soll sogar eine Hose des Pilatus aufbewahrt worden sein. Die Recherche führt in die Bayerische Staatsbibliothek in München. Dort wird eine mittelalterliche Handschrift aus der Mitte des 12. Jahrhunderts aufbewahrt, die von Pilatus erzählt. Im Handschriftenlesesaal herrscht konzentrierte Stille. Auf dem Tisch liegt ein Büchlein, in abgegriffenes braunes Leder gebunden, Gebetbuchgröße. Die Pergamentseiten sind eng beschrieben. Und da steht es tatsächlich: De Pilato. Über Pilatus. Gestochen sauber und doch schwer zu entziffern mit vielen Abkürzungen beginnt das Lateinische Es war einmal. Regibus olim liberalibus eruditis in artibus.
Zu Zeiten, als die Könige noch in den freien Künsten gebildet waren, begab es sich, dass ein König mit dem Namen Tyrus von seiner Abstammung her ein Mainzer in der Gegend der Babenberger jagte.
Als die Nacht hereinbrach, beobachtete König Tyrus die Sterne am fränkischen Himmel. Und er las aus ihnen, dass er noch in dieser Nacht unbedingt mit einer jungen Frau schlafen müsse. Gerade heute könne er einen Sohn zeugen, der mächtig über viele Städte und Regionen herrschen werde. Das ließ sich der König nicht zweimal sagen.
Nachdem die Diener auf Befehl des Königs eilig die Umgebung durchstreift hatten, führten sie den Gelüsten ihres Herrn die Tochter des Müllers Artus zu, die Pila hieß. Der König erkannte sie wie eine Gattin, sie aber wurde schwanger und gebar.
Pila gebar einen Sohn und benannte ihn nach sich selbst und nach ihrem Vater Artus, Pilatus. Hier steht es nun also, Pilatus wurde in Franken geboren. Wie kann es zu so einer Behauptung kommen? Und was ist mit der Pilatus-Sage in Panzers Sammlung aus dem 19. Jahrhundert? Fest steht, beide Überlieferungen führen nach Oberfranken.
Forchemi natus est Pontius ille Pilatus, Teutonice gentis, crucifixor omnipotentis. Zu Forchheim geboren ist Pontius Pilatus, Kreuziger des Allmächtigen.
Gerhard Batz ist Heimatpfleger und Pilatusforscher. Über 400 eng bedruckte Seiten hat der ehemalige Marktforscher zum Thema Pilatus zusammengetragen, samt einer akribischen Quellensammlung quer durch zwei Jahrtausende. Er ist also der richtige Adressat für die Frage, wo genau wurde Pilatus denn nun wirklich geboren? Oder ganz biblisch mit den Worten des Pilatus selbst gefragt, was ist Wahrheit?
Man muss sich diesem Thema nicht nähern mit der Frage, wo ist er denn tatsächlich geboren, sondern fragen, wie kommt man zu einer solchen Behauptung, die ganz klar nicht stimmen kann? Wie entsteht so eine Behauptung?
Um darauf eine Antwort zu finden, musste Gerhard Batz lange forschen.
Es sind hunderte von Puzzlesteinchen, die man zusammensetzen muss. Und das Bild, das man jetzt am Schluss bei dieser Betrachtung bekommt, das ist jetzt kein lückenloses Bild, aber es gibt zumindest ein Bild wieder, das zwar wie ein Puzzle Lücken noch hat, aber doch erkennen lässt, was letztlich hinter dieser Sage steht.
Dabei gibt es nur wenige Puzzleteile zum historischen Pilatus. Pilatus residierte wohl in einem luxuriösen Palast in der Hafenstadt Caesarea und reiste hin und wieder nach Jerusalem, um dort Präsenz zu zeigen. Münzen und eine Inschrift im römischen Theater in Caesarea belegen ansatzweise sein Leben und Wirken. Der Familienname Pontius könnte auf das Geschlecht der Pontia aus den Abruzzen hindeuten. Die Bedeutung seines Beinamens Pilatus ist umstritten. Pilatus, etwa vom lateinischen Pilum, der mit dem Speer bewaffnete, oder vom lateinischen Pileatus, der mit dem Filzhut. Und dann gibt es natürlich die Berichte in der Bibel, die ihn in keinem besonders guten Licht erscheinen lassen. War es doch der römische Statthalter, der in Jerusalem das Todesurteil über Jesus verhängte und sich danach die Hände in Unschuld wusch? Und Pilatus war es auch, der für die spöttische Aufschrift auf der Tafel am Kreuz sorgte: Inri, Jesus aus Nazareth, König der Juden. Viel mehr Greifbares zu Pilatus findet sich in der Bibel nicht. Also begann man zu dichten.
Das ist natürlich immer so eine Tendenz der mittelalterlichen Frömmigkeit, wo sie in lateinischer Sprache überliefert ist, dass um die Passion Jesu als völlig schuldlos herauszustellen, alle Schuldigen drumherum klar identifiziert werden müssen. Und dazu gehört natürlich auch Judas, Pilatus. Und da gibt es jeweils eigene Erzähltraditionen.
Marc Ailco Aris ist Professor für lateinische Philologie des Mittelalters an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Seit dem Mittelalter, sagt er, kursieren in ganz Europa diverse Legenden zum biblischen Bösewicht. Pilatus-Sagen gibt es in Frankreich, am Mont Pilat bei Vienne, in Italien und Spanien, Schottland und Österreich. Aus dem Schweizer Pilatussee etwa soll jeden Karfreitag ein purpurner Thron auftauchen, von Teufeln umgeben. Auf ihm sitzt Pilatus und wäscht sich die Hände. Wer den Wiedergänger erblickt, hat damit sein eigenes Todesurteil gefällt. In seinem angeblichen Geburtsort in Franken aber wurden sogar seine Kleider gezeigt. Hut, Hose und Weste sind teilweise bis ins 18. Jahrhundert belegt. So etwas ist kein Einzelfall, sagt Marc Ailco Aris.
Das fängt ja sehr früh an. Also Kaiserin Helena, Mutter Konstantins, rühmt sich, alle möglichen authentischen Reliquien, die unmittelbar mit dem Hals geschehen, in Berührung sind, nach Trier geholt zu haben. Und damit ist der Kontakt, der Kurzschluss, das zündet dann. Und das ist eine Tendenz, die also schon sehr früh erkennbar ist und die sich dann immer weiter entfaltet, dass sich diese Ursprungssituation in Reliquien einfangen will, die mich wieder in unmittelbaren Kontakt zum heiligen Geschehen bringen und die mich unabhängig machen von der Sukzession, dass eben eine Folge von Erzählern, der hat's dem erzählt, der hat's dem erzählt, davon wäre ich unabhängig und habe die unmittelbaren Gestalten repräsentiert durch ihren Hut, durch ihr Gewand oder wie auch immer.
Auch der Heimatpfleger Gerhard Batz ist weit zurückgegangen in der Historie, um der Geschichte vom jagenden König Tyros auf den Grund zu gehen, dem One-Night-Stand mit der fränkischen Müllerstochter Pila und der Geburt des Sohnes Pilatus. Er stieß dabei auf ein gänzlich unbiblisches Ereignis im Jahr 1077. Die Wahl des Rudolf von Rheinfelden in Forchheim zum Gegenkönig. Eine Augsburger Chronik, die Annales Augustani, berichtet von dem Ereignis.
Während König Heinrich IV. In Italien weilte, wurde Rudolf in Forchheim zum Gegenkönig erhoben. Das Ganze geschah an einem unheilverheißenden Ort, auf dem Prädium, dem Hofe des Pontius Pilatus. Und das mitten in der Fastenzeit. Er wurde mit einem Salböl gesalbt, das erst an jenem Tag, gegen die Kirchengesetze verstoßend, geweiht wurde. Und um seine Schuld noch zu vergrößern, wurden am selben Tag an eben diesem Ort, der Mainz heißt, sehr viele getötet.
Die Annales Augustani berichten also von einem Blutbad am Tag der Königswahl.
Aufgrund dieser blutigen Dinge, mit der seine Herrschaft schon begonnen hat, bekam er den Beinamen Alter Pilatus, also lateinisch Alter Pilatus. Das heißt also, er war ein zweiter Pilatus. Das heißt, man hat diese negativen Dinge, die in der Pilatus-Sage über Pilatus gesagt werden, mit Rudolf von Rheinfelden in Verbindung gebracht. Und damit ergibt sich logischerweise natürlich auch die Verbindung wieder nach Forchheim.
Schließlich berichten die Annales Augustani noch, dass Rudolf von Rheinfelden in Forchheim im Prädium des Pilatus gewählt wurde, also im Pilatushaus. Und dieses Haus gab es wirklich.
Ich vermute eben, dass in Forchheim dieses Pilatushaus ursprünglich Teil einer Prozession oder eines Passionsspiels gewesen war und deswegen diesen Namen Pilatushaus hatte und wahrscheinlich eben zum Königshof gehörte. Und weil dann die Wahl da drin gewesen war, wurde eben diese Verknüpfung Rudolf von Rheinfelden und Pilatushaus geschaffen.
Die Überlieferung des Hauses des Pilatus fängt ja verhältnismäßig früh an. Das kann natürlich sein, dass es mit einer Prozession, einem Spiel verbunden ist. Es kann sein, dass sozusagen diese Geschichte von dem im Ort selber situierbaren, vorstellbaren Pilatus etwas Geheimnisvolles hat, etwas mit Verurteilung zu tun hat, also dass es da verschiedene Assoziationspunkte gibt, die sich dann später verselbstständigen.
Dass der Schauplatz eines Passionsspiels eine fast magische Bedeutung bekommen kann, ist aus dem mittelalterlichen Verständnis heraus absolut nachvollziehbar, sagt Marc Ailco-Aris.
Der mittelalterliche Zuschauer ist kein Zuschauer, der das Fernsehbild vor sich abflimmern lässt, sondern das ist dann Gegenwart, was da gespielt wird und führt auch zu einer großen Verunsicherung. Also ist das jetzt die Wahrheit des Erzählten oder ist das ein Bild des Erzählten? Wir sagen, klar, gefaked, gespielt, aber das ist da unklar, die Abgrenzung. Und dadurch ist das, was aus dem Passionsspiel gespielt wird, ist Vergegenwärtigung, ist da. Und in dem Moment, in dem ich es sehe, in dem ich es erlebe, nachvollziehe, wird das, was da gespielt wird, mir erneut als Heil, als Gnade zugedacht, zugeeignet. Vermutlich hat niemand sich hingesetzt und wie heute ein Autor sich eine Geschichte ausgedacht, sondern im Hintergrund steht das Interesse, sich die Topographie Jerusalems und der Orte, an denen das Heil passiert ist, in der eigenen Lebenswelt vorstellen zu können. Wir haben sehr früh Pilgerberichte für Jerusalem-Pilger, die die einzelnen Orte der Heilsgeschichte, wie sie biblisch überliefert sind, ablaufen und dort an den jeweiligen Stationen Gebete verrichten. Und diese Idee, dass die Reise nach Jerusalem übertragbar ist in die Region, in der ich lebe, dass ich sie sozusagen stellvertretend an Stationen nachvollziehen kann, die da sind, wo ich lebe, das ist ein Interesse, dass es sozusagen darum geht, am eigenen Ort virtuell eine Reise nachzuvollziehen, die man nach Jerusalem nicht machen kann.
Realität, Gedachtes und Gespieltes verweben sich zu einem im Grunde nicht mehr zu trennenden Erzählstrang. Die Tradition der Handschrift in der Münchner Staatsbibliothek führt zurück bis zu den mittelalterlichen Pilgerreisen ins Heilige Land. Dann verliert sie sich im Dunkel der Geschichte. Doch was hat es mit der zweiten Legende auf sich, der aus Panzers Sagenbuch, nach der Pilatus im 5 Kilometer von Forchheim entfernten Hausen geboren wurde?
In der Volksschule hat uns die Lehrerin das natürlich erzählt und das hat mich damals schon fasziniert. Und als ich dann später halt mal, und habe gedacht, ich muss mich mal mit diesem Thema auseinandersetzen, und habe ich halt gesammelt, was ich halt gefunden habe.
Gerhard Batz steigt ins Auto. Die Fahrt geht nach Hausen, das inzwischen fast wie ein Vorort von Forchheim wirkt. Davor liegt ein Waldstück, die Pilodis.
Also die Pilodis fängt also hier an und zieht sich hier, also dieses ganze Gebiet hier raus. Und das dahin geht also bis hier hinten rinder zu den Bäumen da hinten. Das ist die Pilodis hier alles.
Pilatus oder Pilodis heißt ein etwa 100 Tagwerk großer Teil der Flur der Gemeinde Hausen bei Forchheim in Oberfranken. Durch die Mitte des Pilatus, nun größtenteils Feld mit einem kleinen Wald, zieht der Pilatusweg.
Der Name Pilotis war eben dann auch für viele, die sich danach mit dieser Sage beschäftigt haben, immer der Anker. Wo kommt dieser Name Pilotis her? Keiner hat die nächstliegende und die einzig richtige Schlussfolgerung gesagt, dass dies Pilotis nichts anderes ist als eine Dialektform von Pilatus. Nichts anderes. Aus dem Pilatus wird in Hausener Dialekt, sagen die Häusner auch noch heute, Pilotis.
Für Gerhard Batz ist klar, die Forchheimer wollten irgendwann den unrühmlichen Ruf loswerden, Geburtsstadt des Pilatus zu sein. Und wiesen deshalb einfach auf ein großes Flurstück am anderen Regnitzufer, das zum Gebiet des benachbarten Hausen gehört. Das sei die Pilotis. Panzer berichtet:
Als er aber das ungerechte Urteil über den Weltheiland ausgesprochen hatte, versank seine Stadt in den Abgrund. Wenn sich einst Hausen so vergrößert haben wird, dass ein Hahn in den Pilatus gehen kann, so wird dieser die Turmspitze ausscharren und die Stadt Pilatus sich wieder erheben.
Gerhard Batz fährt vorbei an einem großen Gewerbegebiet auf der grünen Wiese. Ein Schild weist auf den neuen Gewerbepark hin. Tankstelle, Discounter, Drogeriemarkt, Apotheke, Bekleidungskette, Bank. Alles zwischen dem expandierenden Hausen und Forchheim aus der Erde gestampft und auf den Namen Pilatus Campus getauft. Die Pilatusstadt, auferstanden? Batz passiert das Ortsschild von Hausen.
Einige bezeichnen das Haus Nummer 48, andere das Haus Nummer 73, welches auf der Stelle des alten Rathauses steht, als seine Geburtsstätte.
Und die andere Stadt ist da, dieses grüne Haus. Da war ein Kreuz da dran, das ist im Buch abgebildet. Das war die dritte Station, Haus des Hohen Rates gewesen. Die Nummer 73, das andere die Nummer 48.
Gerhard Batz ist weit davon entfernt, die Pilatus-Legende aus Hausen abschieben zu wollen. Im Gegenteil, gerne hätte er voller Lokalstolz gezeigt, dass die Ursprünge der Legende hier weit in die Vergangenheit zurückreichen. Ja, dass sie, historisch gesehen, die Forchheimer Tradition sogar übertrumpfen.
Natürlich hätte ich gern nachgewiesen, dass die Sage hier aus Hausen kommt. Wenn man vernünftig und rational denkt, dann ist einem schon klar, dass das nicht sein kann.
Die Recherchen haben ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn während die Spur in Forchheim bis ins frühe Mittelalter zurückzuverfolgen ist, handelt es sich bei der Hausener Sage um einen vergleichsweise modernen Mythos. Sie geht nur zurück bis in die Zeit der Napoleonischen Kriege, als Hausen mit dem Markgrafentum Bayreuth preußisch wurde, das benachbarte Forchheim hingegen in Bayern lag.
Forchheim war bayerisch, Hausen war preußisch. Und die bayerische Regierung damals gab sich als sehr liberal, weltoffen und antiklerikal. Das heißt, es kam so zu, dass man eben sämtliche Prozessionen verboten hatte in Bayern. Das heißt, in Forchheim konnten dann eigentlich keine Prozessionen mehr abgehalten werden, sehr wohl aber in Hausen.
Möglicherweise holte der Hausener Pfarrer die traditionellen Prozessionen, die bisher immer in Forchheim stattgefunden hatten, jetzt jedoch verboten waren, einfach über die Regnitz hinüber nach Hausen. Und hier nun entsteht der Mythos. Daran beteiligt sind der Hausener Pfarrer, der bayerische König Max II., Jakob Grimm und der Sagensammler Friedrich Panzer selbst. König Max, der sehr an der Volkskunde interessiert war, gab den Auftrag, Sagen und Legenden zu sammeln, ganz so wie es Jakob Grimm für die deutsche Mythologie getan hatte. Friedrich Panzer, der eigentlich Architekt war und Baurat, sammelte daraufhin während seiner Dienstreisen allerlei kuriose Geschichten. Ganz im Stil des hochverehrten Jakob Grimm.
Jakob Grimm schreibt eben in diesem Werk der deutschen Mythologie. Er stellt da eine Theorie auf. Er behauptet, christliche Missionare hätten bei der Bekehrung der Germanen germanische Götter mit Personen aus der Bibel gleichgesetzt. Nennt da zwei Beispiele. Er sagt eben, Petrus sei mit Donar, dem Donnergott, gleichgesetzt worden und Wotan, der oberste Gott, mit Pilatus. Und er behauptet eben in diesem Buch Deutsche Mythologie, dass es eben in Deutschland eben viele Wotanswege gibt. Und jetzt findet dieser Friedrich Panzer, einer seiner besten Anhänger, hier in Hausen Pilatuswege und Pilatusfelder und Pilatuswälder und Pilatusbäume. So. Und dann klickert es bei ihm.
Panzer fand Grimms Theorie bestätigt. So viele Pilatusbezüge an einem Ort. Da musste es aus seiner Sicht einen uralten germanischen Hintergrund geben, der mit dem Wotanskult in Verbindung stand. Panzer ließ sich die Hausener Pilatusorte zeigen. Er schrieb die Geschichte auf und veröffentlichte das Ganze. Fest steht, die Hausener Tradition ist deutlich jünger als die Forchheimer.
Das, was da rausgekommen ist am Schluss, zeigt doch ein Gesamtbild, auch wenn jetzt nicht das gewünschte Ergebnis rausgekommen ist.
Trotzdem, ein bisschen dürfen die Ursprünge der Sagen ruhig im Dunkel der Geschichte bleiben.
Der Versuch jetzt, den Ursprung der Sage, eine Ursprungserzählung finden zu wollen, finde ich etwas schwierig, weil natürlich da immer verschiedene Traditionen zusammenspielen. Aber die bestimmende Mentalität dürfte doch die sein, dass ich irgendwie an dem Ort, wo ich lebe, abbilden will, was in Jerusalem geschehen ist und dass ich das in Form von Stationen versuche abzubilden.
Oder war vielleicht am Ende doch alles ganz anders? Sind die Pilodes und das Forchheimer Pilatushaus womöglich überhaupt nicht nach dem biblischen Pilatus benannt? Mark Ailko Aris spekuliert.
Unabhängig davon, dass der Ortsname oder der Hausname ja auch was ganz anderes bedeuten kann und der Feldname, der Flurname, der das bezeichnet, was anderes bedeuten kann, wird sozusagen nachträglich zu dem Namen die passende Geschichte hinzu erzählt, die dann frei, flottierend sich ausweitet und ausgeschmückt wird, auch immer nach historisch mehr oder weniger konkretisierbaren Bedürfnissen, Erzähltraditionen.
Stammt der Name Pilodes vielleicht aus dem Altslawischen? Hat man den Ort an einer Handelsstraße Poti Bil Otek genannt, was so viel wie Straße der Väter heißen könnte, und dann später den Namen mit der Bibel erklärt? Angesichts der vielen Fragen, die offen bleiben müssen, bleibt nur, die Berichte der Münchner Handschrift und das Buch Panzers mit einem staunenden Lächeln zu lesen. Denn eines kann man mit Sicherheit sagen: Es saß kein Franke auf dem Richterstuhl. Oder?
Von Forchheim nach Jerusalem. Pontius Pilatus. Ein Franke auf dem Richterstuhl? In der Reihe Land und Leute hörten Sie eine Sendung von Andreas Pehl. Es sprachen Peter Veit und Jerzy May. Tonotechnik Susanne Harasim. Regie und Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion der Redaktion Hörspiel, Dokumentation und Medienkunst, Bayerischer Rundfunk 2018. Musik